SRF 1.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Schwerpunkt unserer Sendung ist der Fall Carlos. Der Zürcher Justizdirektor Martin Graf zieht die Notbremse. Es gibt keine Luxusbehandlungen mehr für junge Straftäter. Die Kosten der Betreuung sollen sinken. Dann keine Verwahrung im Fall Wila. Das Winterthurer Bezirksgericht verurteilt den sogenannten Hasch-Jesus zu 9,5 Jahren Gefängnis. Später mit einem Kribbeln im Bauch auf Bern. Martina Munz von der SP übernimmt ab Montag den Sitz von Hans-Jürg Fier im Nationalrat. Und wenn die Literatursaison wieder anfängt. Gerade zwei Zürcher Autoren und eine Zürcher Autorin gehen mit ihren neuen Büchern auf Lesetournee. Das Wetter, es gibt noch mal einen recht sonnigen und warmen Tag bei Temperaturen um die 26 Grad. Da und dort kann es aber auch gewittern. Am Mikrofon Margit Meier. Mit Spannung hat die Öffentlichkeit darauf gewartet, heute ist es so weit gewesen. Der Zürcher Justizdirektor Martin Graf hat zum Fall Carlos Stellung genommen. Und er hat am Anfang der Medienkonferenz gesagt, er verstehe, dass die Volksseele am Kochen sei.
Ich persönlich bedauere sehr, dass sich der Fall Carlos in dieser Art entwickelt hat.
Der Martin Graf zieht wegen dem Fall Carlos dann auch Konsequenzen. Ab sofort gibt es keine Luxusbehandlungen mehr. Bei Sondermassnahmen von jugendlichen Straftätern gelten viel strengere Maßstäbe. Fanny Kirstein.
Seit fast zwei Wochen beschäftigt der Fall Carlos die halbe Schweiz. 29'000 Franken pro Monat, um einen jugendlichen Straftäter privat unter- und umbetreuen, inklusive Thai-Box-Training, eine Sonderbehandlung, die niemand mehr nachvollziehen kann und die viel zu teuer sei, hat Martin Graf heute betont. Zwar sind Sonderbehandlungen von jugendlichen Straftätern möglich, in absoluten Ausnahmefällen, so wie beim Carlos, der in den letzten 6 Jahren 20 verschiedenen Institutionen ist untergebracht war und was nie lang ist gut gegangen. Mit der 1-zu-1-Betreuung hätte er eine letzte Chance bekommen sollen. Im Bericht, den der Oberjugendanwalt Marcel Riesen zum Fall Carlos einem Justizdirektor vorlegen musste, ist aber deutlich herausgekommen, dass man bei der Pauschale von 29'000 Franken für Carlos nicht genau hergeschaut hat. Es sei halt schwierig, um Leute zu finden, die die Arbeit machen wollen, hat Marcel Riesen zuerst das Wegschauen verteidigt, dann aber eingeräumt.
Selbstkritisch müssen wir aber sagen, dass wir zukünftig genauere Kostenkontrollen werden müssen und wollen verlangen.
Konsequenzen hat der Fall auch für Jugendanwalt Hans-Uli Görber, der die massgeschneiderte Massnahme im Schweizer Fernsehen noch als Erfolgsmodell präsentiert hat. Er musste den Fall Carlos abgeben und wird gleich pensioniert. In Zukunft sollen so Sonderbehandlungen die absolute Ausnahme bleiben, ohne Sonderwünsche und Kampfsportausbildung. Ab jetzt braucht es dafür auch eine Bewilligung von der Oberjugendanwaltschaft, die die Kosten kontrollieren müssen. Das sei möglich, sagt Marcel Riesen.
Wir können es darum sicherstellen, weil es nur ganz wenige Sondersettings gibt. Und wenn etwas nur ganz selten vorkommt, dann kann man es auch mit der entsprechenden Sorgfalt begleiten.
Tatsächlich ist der Fall Carlos ein Einzelfall. Von den 130 Jugendlichen, die im Kanton Zürich ihre stationären Massnahme sind, gibt es neben Carlos noch einen anderen Jugendlichen mit einer Sonderbehandlung. Auch die hat der Martin Graf versprochen, wird jetzt überprüft. Was mit dem Carlos selber passiert, hat heute noch niemand können sagen. Im Moment ist er im Jugendgefängnis Limmatal. Der neue Jugendanwalt muss sich jetzt kümmern. Sicher ist nur, seine Sonderbehandlung wird er im gleichen Umfang nicht mehr bekommen.
Fanny Kirstein. Es sind also Fehler passiert im Fall Carlos. Das ist das Ergebnis vom Untersuchungsbericht, der heute Nachmittag vorgestellt worden ist. In Auftrag gegeben hat die Untersuchung der politisch Verantwortliche von der Jugendanwaltschaft, der Justizdirektor Martin Graf. Dabei stellt sich auch die Frage, ob auch er selber, der Justizdirektor, Fehler gemacht hat. Der Christoph Brunner hat mit dem Martin Graf geredet.
Justizdirektor unterbindet Luxusbehandlungen. Das ist der Titel von der Medienmitteilung, die Sie verschickt haben, Martin Graf. In dem Fall ist das offenbar auch Ihre Meinung. Der Carlos, der hat eine Luxusbehandlung bekommen.
Ja, es hat also Elemente dort drin, wo man tatsächlich darüber diskutieren kann. Das haben Sie gesehen. Und ich glaube, es ist vor allem ein Problem von diesen Kostenpositionen in diesem Vertrag, wo man kann zur Diskussion stellen kann, nebst den Aufsichtsfragen.
Sie haben gesagt, Sie hätten eigentlich wie die Öffentlichkeit erst durch den Film dann erfahren von dem ganzen Fall. Warum eigentlich, wenn das ja so ein spezieller Fall ist?
Es ist nicht die Aufgabe vom Justizdirektor, all die 4000 Fälle, die wir haben, oder über 4000 Fälle, je nachdem, welches Jahr das man schaut, zu verfolgen im Jugendstrafrecht. Und es ist die Kompetenz der Jugendanwaltschaft, diese Fälle zu handhaben. Ich habe ja kein direktes Weisungsrecht an die Jugendanwaltschaften.
Gut, trotzdem, wir haben 130 Jugendliche, die da stationär untergebracht sind. Wir haben jetzt gehört, zwei Fälle, die haben so ein Sondersetting, wie da in dem Fall Carlos, 1,5% von all diesen Fällen. Das ist schon sehr speziell, das ist nicht einfach Tagesgeschäft. Das ist nicht etwas, wo eigentlich Sie müssten wissen als Vorsteher.
Gut, man kann das in der Statistik führen, aber nachher über die einzelnen Vertragspunkte diskutieren, das ist nicht stufengerecht. Das ist tatsächlich die Verantwortung, allenfalls dann noch von der Oberjugendanwaltschaft, aber sicher nicht vom Justizdirektor.
Aber nur schon das Wissen, dass es überhaupt ein solches Sondersetting gibt, das ist offenbar bei Ihnen bis vor zwei Wochen noch nicht da gewesen.
Mal, das ist da gewesen, aber nicht in dieser Form. Also, dass man natürlich spezielle Regime muss einrichten muss, hier und da, das ist mir bekannt. Ich bin eher davon ausgegangen, dass sie dann unter gewissen Heimsituationen stattfindet. Aber nein, also so blauäugig bin ich nicht.
Machen Sie sich in gewissen Punkten einen Vorwurf, dass Sie vielleicht hätten mehr noch müssen nachfragen oder nachforschen?
Ich glaube nicht. Ich glaube, in dem Fall ist es tatsächlich ist die Verantwortung dort, wo sie hingehört, nämlich zu der Jugendanwaltschaft Zürich primär und zum langjährigen leitenden Jugendanwalt. Und dort muss man Fehler suchen. Aber ich meine, man kann das jetzt auch ein bisschen besser überprüfbar machen und kontrollieren, indem dass man Kompetenz für Bewilligungen an die Oberjugendanwaltschaft verleiht für solche Settings.
Hat jetzt der Fall irgendwo in Ihrer Direktion personelle Konsequenzen? Wieso vielleicht bis zum leitenden Jugendanwalt?
Über personalrechtliche Massnahmen gebe ich keine Auskunft.
Also das heisst, es hat irgendwelche Massnahmen gegeben?
Ich gebe keine Auskunft.
Die SVP will den ganzen Fall immer noch mit einer parlamentarischen Untersuchungskommission untersuchen lassen, mit einer PUC. Sie halten an dieser Forderung fest. Was erwarten Sie da?
Ja, da, ich denke, es ist zu hoch angesetzt. Wir haben die Fehler erkannt, wir wollen die lösen. Es ist mein Anliegen, Problem zu beheben und das ist eigentlich auch meine Verantwortung und ich brauche da eigentlich keine weitere Unterstützung. Ich will die Verantwortung selber wahrnehmen.
Sie haben gesagt, der Fall hätte gezeigt, so spezielle Fälle wie der Carlos, da hätte es eigentlich keine Betreuungsplätze im Kanton Zürich. Woran liegt das?
Gut, man kann ja nicht in einem Kanton auf jeden Spezialfall Rücksicht nehmen. Wir müssen probieren, vielleicht auch gesamtschweizerisch Plätze zu schaffen für solche Fälle. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch gesehen, gesamtschweizerisch, dass keine Plätze oder kaum Plätze rum sind für junge Mädchen. Auch dort haben wir einen Mangel. Und es ist nötig, dass man natürlich sich Gedanken macht, wie man die Plätze schafft und wo, dass man die kann anordnen.
Und was machen Sie jetzt dagegen?
Wir werden schauen, ob wir mit dem MZU, wo dann im 14. Definitiv aufgeht und die Plätze auch zur Verfügung stellen kann, ob dort schon etwas kann geleistet werden zur Behebung. Es ist auch so, dass angedenkt ist in der PUC Rheinau, also in der Psychiatrischen Universitätsklinik in Rheinau, dort die Plätze zu schaffen für psychisch belastete junge Straftäter und Straftäterinnen. Dann hoffen wir vielleicht auch, damit das Problem zu beheben.
Was glauben Sie, Martin Goff, wie sind Sie jetzt nach diesen zwei Wochen da weggekommen aus dem Fall? Mit einem blauen Auge oder mit einem Mosen irgendwo?
Das kann ich nicht beurteilen. Mir ist es vor allem auch darum gegangen, zu untersuchen, ob wir dort ob wir systematisch Probleme haben. Und das ist glücklicherweise nicht der Fall, sondern es sind tatsächlich sehr seltene Ausnahmefälle. Und da haben wir wirklich nicht alles ganz gut gemacht.
Der Zürcher Justizdirektor Martin Graf zum Fall Carlos, die Frage hat Christoph Brunner gestellt. Die ersten Parteien haben reagiert. Die Grünen-Partei begrüßt die Konsequenzen, die ihr Justizdirektor Martin Graf heute vorgestellt hat. Die Massnahmen müssen jetzt umgesetzt werden. Eine parlamentarische Untersuchungskommission, eine PUC, braucht es aber nicht. Auch die CVP begrüßt die Massnahmen der Justizdirektion, hat aber doch noch weitere Fragen. Sie fordert vor allem konkrete Aussagen, wie es im Fall Carlos jetzt weitergeht. Und die SP vom Kanton Zürich verlangt in einer Mitteilung, dass der Untersuchungsbericht jetzt auch noch von der Justizkommission vom Kantonsrat kritisch angeschaut wird. Die Partei warnt aber davor, dass das Jugendstrafrecht, das an sich gut sei, wegen einem solchen wüsten Einzelfall infrage gestellt wird. Soweit unsere Berichterstattung. Der Fall Carlos ist auch ein Thema im Echo der Zeit am 6. Der sogenannte Hasch-Jesus muss 9,5 Jahre ins Gefängnis, aber er wird nicht verwahrt. Das ist das Urteil vom Winterthurer Bezirksgericht gegen den 47-jährigen Mann, der seine beiden kleinen Töchter während Jahren grausam geschlagen und terrorisiert hat. Vom Winterthurer Bezirksgericht Nicole Freudiger.
Für die Richter war ganz klar, was der Anklagte seinen zwei Töchtern angetan hat. Das ist eine mehrfache schwere Körperverletzung. Dass der Anklagte seine Mädchen, die erst knapp 4 und 7 waren, jahrelang geplagt hat, sie hungern lassen hat, sie geschlagen hat mit einem Kochlöffel, sie kalt abduscht hat, das alles seien perfide Strafen gewesen. Und das ganze System sei ein unmenschliches und grauenhaftes Folterregime gewesen. Die jüngere Tochter sei massiv unterernährt, die ältere traumatisiert. Das Gericht hat dem Anklagten nicht geglaubt, dass er nicht gewusst hat, was passiert, wenn er die Mädchen so bestraft. Wer Kind derart plage, der kenne die Konsequenzen, hat der Richter gesagt. Und auch der Glaube sei keine Ausrede. Der Anklagte hat sich ja immer auf Gott und die Bibel bezogen bei seinen Strafen. Das Urteil heisst also mehrfache schwere Körperverletzung und 9,5 Jahre Gefängnis. Die Richter haben aber klar durchblicken lassen, dass sie gerne eine höhere Strafe gegeben hätten und dass es den Täter auch gerne verwahrt hätten. Jetzt ist es aber schon der zweite Prozess gegen den Mann. Das erste Urteil vom geschworenen Gericht ist wegen einem Formfehler aufgehoben worden. Und das Gericht war der Meinung, dass die Strafe nicht höher darf sein als die vom geschworenen Gericht. Und das sind eben 9,5 Jahre und eben auch keine Verwahrung. Mit diesen klaren Aussagen, dass der Täter eigentlich eine höhere Strafe verdient hat, hat das Gericht den roten Teppich ausgerollt dafür, dass der Staatsanwalt den Fall weiterzieht. Der hat auch schon angekündigt, dass er sich das ernsthaft überlege.
Nicole Freudiger vom Winterthurer Bezirksgericht. Ein Zürcher Primarlehrer ist vor Verwaltungsgericht abblitzt. Er kommt sein Lehrerpatent bis 2017 nicht zurück über. Das Patent ist ihm entzogen worden, weil er gegenüber einem Mädchen zu nahe gekommen ist. Der Übergriff sei nicht der einzige begründete das Verwaltungsgericht entscheidet. Der Primarlehrer sei während seiner ganzen Karriere der Schülerinnen immer wieder zu nahe gekommen. Er hat sie unter der Dusche fotografiert oder er hat sie gestreichelt. Der Lehrer kann das Urteil vor Bundesgericht wiederziehen, weil er aber bald pensioniert wird, ist es unwahrscheinlich, dass er überhaupt noch mal in den Schuldienst zurückgeht. Gratis parkieren ist zu Ostern schon bald nicht mehr möglich. Zu den 1100 Parkplätzen, die heute mit einer Parkuhr ausgerüstet sind, sollen noch mal 1200 Parkplätze mit Uhren ausgerüstet werden. Mit dem neuen Parkplatzregime will Ostern den Verkehr besser steuern, sagt Jörg Ganster, Leiter der Abteilung Sicherheit.
Dass wir nicht auswärtige Leute haben, die den knappen Parkraum in Ostern besetzen, dem lassen da einfach auf den Zug gehen, noch jemand anders hinfahren, das Auto bleibt stehen und am Abend geht das Auto dann wieder weg. Also das heisst, wir wollen die wenigen, in der Stadt vor allem, im Zentrum, die wenigen Parkplätze den Ostermer auch frei behalten.
Die Stadt gibt für die neuen Parkuhren zwar fast 1 Million Franken aus, hofft aber, dass Parkgebühren 200'000 bis 300'000 Franken pro Jahr in die Kasse spülen. Die Vorlage der Stadt kommt jetzt ins Ostermer Parlament. Ein kaputtes Ventil ist schuld daran, dass am letzten Dienstag im Hallenbad von Wald im Zürich-Oberland Ozon austreten ist. Das teilt die Gemeinde Wald heute mit. 2 Primarschulklassen mussten am Dienstag aus dem Hallenbad evakuiert werden. Ihre Kinder mussten wegen Husten und Augenreizungen ambulant behandelt werden. Das Hallenbad Wald ist aber am Montag wieder offen. Die Gemeinde will solche Vorfälle in Zukunft verhindern und will darum in den nächsten Wochen eine Ozonwarnanlage installieren. Im Zürcher Hallenstadion gibt es ab heute für einmal kein Konzert oder Eishockeyspiel, sondern Volleyball. Und das auf dem höchsten Niveau. Zusammen mit Deutschland organisiert die Schweiz das Jahr die Europameisterschaft vom Frauenvolleyball. Rund 20'000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden in den nächsten 5 Tagen im Hallenstadion erwartet. Für den Verband Swiss Volley und seinen Pressechef Markus Förster ist es der Anlass vom Jahr.
Swiss Volley gibt es seit 55 Jahren und es hat seit 55 Jahren nie eine Elite-Europameisterschaft in der Schweiz gegeben und es wird wahrscheinlich eine Weile dauern, bis es wieder eine Indoor-Europameisterschaft in der Schweiz gibt. Also von dem her ist das eigentlich eine Riesenkiste für die Schweiz, für Schweizer Volleyball und wir haben nie so noch, um wirklich so viele Weltklasse-Teams und Weltklasse-Spieler auf einem Haufen zu spielen. Also von dort her muss man eigentlich die Gelegenheit schon nutzen, um sich das anzuschauen.
Die Volleyball-Frauen-EM im Hallenstadion geht noch bis zum nächsten Dienstag. Die Schweizerinnen spielen heute Abend um 6 Uhr im Eröffnungsspiel gegen Italien. Ein längeres Interview mit Markus Fürster im Internet unter srf.ch/news und dann regional anklicken. Vom Volleyball jetzt zum grössten Anlass im Schwingsport, dem eidgenössischen Schwingfest. Die Chancen stehen nämlich gut, dass schon in ein paar Jahren in unserem Sendegebiet, also in der Region Zürich-Schaffhausen, ein neuer Schwingerkönig gekrönt wird. Das jedenfalls sagt der höchste Mann im Schweizerischen Schwingenverband, der Obmann Mario John, gegenüber dem Regionaljournal.
Dann hat zwei Kandidaten mittlerweile schon, und das ist zum einen Schaffhausen und zum anderen ist das Dübendorf mit dem Militärflugplatz Dübendorf, wo vom Gelände her wahrscheinlich bestens geeignet wäre, wo man jetzt Erhebungen anfängt, in Auftrag geben oder Abklärungen trifft, ist es bei uns möglich, das dort zu machen.
Konkret geht es ums Jahr 2025. Allerdings gibt es neben Dübendorf und Schaffhausen auch noch einen anderen Bewerber für das Schwingfest 2025, nämlich den Kanton Glarus. Wo das Eidgenössische in 12 Jahren durchgeführt wird, das ist also noch offen. Bekannt ist aber der Ort von 2016. Das nächste Eidgenössische findet im Welschen statt, Cestavayer-le-Lac. Mit dem Start der Herbstsession am nächsten Montag kommt es aus Schaffhausen Sicht zu einem grossen Wechsel. Im Nationalrat sitzt dann neu nicht mehr der Hans-Jürg Fehr, der nach 14 Jahren zurückgetreten ist, sondern seine SP-Parteikollegin Martina Munz. Martina Munz ist erst die zweite Frau, die den Kanton Schaffhausen im Nationalrat vertritt und sie freut sich auf ihren Sprung auf Bern. Aus Schaffhausen, der Roger Steinemann.
Ein Nationalratssitz hat Schaffhausen drum einen besonderen Stellenwert, weil der Kanton Nummer 2 hat. Auf einen nimmt jetzt also die 57-jährige Hallauer Agroingenieurin und Berufsschullehrerin Martina Munz Platz.
Ich spüre schon ein Kribbeln im Bauch. Es wird ein ganz neues Leben für mich anfangen und ich bin sehr gespannt, was das für mich bringt und was ich auch bewirken kann.
Sie schaut es also grosse Verantwortung an. Fest vorbereitet hat sich die Politikerin und Mutter von 4 erwachsenen Kindern nicht können. Gut, ihr Französisch hat Martina Munz in der Sommerferien zwar aufgefrischt und sie hat auch schon an einer Fraktionssitzung teilgenommen. Auf wichtige Papiere hat sie aber noch keinen Zugriff.
Ich hoffe, das ist das letzte Mal, als ich so unvorbereitet in eine Session gehe.
Umgewöhnen muss sich Martina Munz schon noch ein bisschen. Am nächsten Montagmorgen sitzt sie Schaffhausen noch im Kantonsrat, schlägt sich mit Geschäftsbericht von den Spitälern und den Verkehrsbetrieben um, dann geht sie auf Bern und hat ab dem Nachmittag mit Themen zu tun wie Steuerabkommen mit den USA und Milliardenkredit für Kampfflugzeuge. Ein rechter Spagat.
Ja, ganz sicher und ist eine grosse Herausforderung. Aber ich glaube, ich habe das politische Handwerk im Kanton gelernt. Ich habe gelernt, genau herzuschauen, Prozesse kennenzulernen. Und das hilft mir jetzt sicher auch, diese Prozesse schneller zu verstehen und zu begreifen, wie man arbeiten muss, damit man zum Resultat kommt.
Im Kantonsrat will sie vorderhand bleiben und auch das Präsidium der SP Schaffhausen weiterführen. Einzig ihres Pensum als Berufsschullehrerin zu Bülach hat Martina Munz stark reduziert. Politisch ändert sich mit dem Wechsel von Hans-Jürg Fehr zu ihrer wenig. Höchstens, dass sie noch ein andere Akzente setzen will.
Frauenpolitik, also die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Gesundheitspolitik ist von mir ein Schwerpunkt. Also ich werde schon ein andere Themen auch forcieren. Das ist vom persönlichen Naturell und von der Ausbildung auch. Ich bin Naturwissenschaftlerin und habe einfach eine andere Biografie als der Herr Fehr.
Ihren ersten Vorstoss, den sie übrigens schon in der Tasche hat, könnte aber gerade so gut vom Hans-Jürg Fehr sein. Er steht, wenig verwunderlich, im Zusammenhang mit einem möglichen Atomendlager in der Region.
Roger Steinemann, das Interview mit Martina Munz zu ihrem Start als Nationalrätin, das gibt es im Internet unter srf.ch/news.
Regionalschau Wochengast, diesen Sonntag ist es die Schaffhauser Finanzdirektorin Rosmarie Wittmer-Giesel. Um 6 Prozentpunkte will sie die Steuern im Kanton Schaffhausen erhöhen. Wie kommt sie sich vor, dass ausgerechnet sie als SVP-Politikerin so eine massive Steuererhöhung verlangt? Wie geht sie um mit der Kritik aus der eigenen Reihe? Und was macht sie, wenn die Erhöhung im Parlament scheitert? Wir fragen, Rosmarie Wittmer-Giesel antwortet am Sonntag um 17:30 auf SRF 1.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen, es ist 10 vor 6. Wenn der Sommer zu Ende geht, dann fängt die Saison für Literatur an. In den Buchhandlungen liegen die neuen Bücher auf. Die Autoren und die Autorinnen stellen ihre Bücher vor und dann gehen sie auf Lesetournee. Für sie sind die Lesungen heute enorm wichtig. Die Schriftsteller und Schriftstellerinnen verdienen mit ihren Auftritten häufig mehr als mit den Büchern selber. In dieser Woche haben gerade zwei Zürcher Autoren und eine Zürcher Autorin ihre neuen Romane vorgestellt. Milena Moser, der Franz Holler und der Peter Stamm. Mitgelassen bei diesen Buchvernissagen hat Daniel Fritschi.
Der grosse Saal des Zürcher Kaufleuten ist pumpenvoll. Fast 300 Leute haben ein Billett gekauft, um den Franz Holler zu sehen. Der stellt sein neues Buch vor. Gleis 4 heisst es. Der Franz Holler kennt das Spiel. Seit fast 50 Jahren steht er immer wieder auf der Bühne, früher mehr als Kabarettist, heute vor allem als Buchautor. Er wartet auf seinen Auftritt und sitzt hinter der Bühne, in einem kleinen, stickigen Raum. Trotz der grossen Erfahrung ist auch ein Franz Holler vor so einer Buchpremiere aufgeregt.
Es ist eine Vorfreude und es ist auch eine Spannung. Und ich würde sogar sagen, eine Spannung, die bis zur leichten Nervosität geht, weil ich noch nie daraus vorgelesen habe. Und das ist immer ein interessanter Moment, wenn man sozusagen sein Produkt noch auch live anbieten kann.
Für Franz Holler sind Lesungen ein wichtiger Teil von seiner Arbeit als Schriftsteller.
Ja, als Kind zum Beispiel habe ich gerne Geschichten geschrieben und habe aber immer das Gefühl gehabt, die Geschichte sei erst fertig, wenn ich sie auch vorgetragen habe. Das heisst, wenn ich sie auch können, jemandem erzählen konnte. Und das jemandem erzählen, das hat sich bis heute erhalten. Und natürlich muss man sagen, für das Buch ist es schon gut auch.
Der Sinn der Sache, Lesungen machen die Öffentlichkeit auf ein neues Buch aufmerksam, also Gratiswerbung, die am Schluss, wenn es gut geht, auch mehr verkaufte Bücher bringt. Und ein gutes Honorar für den Autor gibt es meistens auch noch. Es klopft an der Tür in der Garderobe im Kaufleuten. Reinkommt kommt die Milena Moser, Schriftstellerkollegin von Franz Holler. Die beiden kennen sich seit langem.
Nein, sollten wir uns noch
ja, gut, sehen. Das stimmt auch.
Zufälligerweise hat Milena Moser am gleichen Abend auch im Kaufleuten, einfach in einem kleineren Saal, auch Vernissage von ihrem neuen Buch. Das heisst, das wahre Leben.
Kommt schon super.
Wir duschen so gut. Kulturaustausch.
Genau, super. Ich bin gespannt. Du hast schon ein bisschen gelesen.
Die Milena Moser macht seit 20 Jahren Lesungen. Am Anfang war sie furchtbar nervös. Mittlerweile hat sie es aber im Griff. Eine Lesung, das ist für sie einerseits der Kontakt mit den Lesern, andererseits ein wichtiger Teil von ihrem Einkommen.
Ich kann von meinen Auflagen nicht leben, von meinen Büchern, bei weitem nicht. Und die Lesungen sind ein willkommener Zustupf.
Neben den Lesungen bietet Milena Moser auch Schreibkurse an und spielt mit einer Kollegin Theater. Eine Schriftstellerin, die im kleinen Kämmerli ein Buch schreibt und sich kaum öffentlich zeigt, das ginge heute fast nicht mehr. Man müsse seinen Leserinnen etwas bieten. Bei den Lesungen ging es in erster Linie ums Echte.
Das ist jetzt wirklich die Milena Moser, die da sitzt und nicht irgendwie einfach eine Fassade oder eine Hülle. Und ich glaube, darum kommen die Leute ja nicht, weil der Autor besser liest als ein Schauspieler, sondern weil sie wollen sehen, wer ist das, der das Buch geschrieben hat. Und eben, ich kann dieser Person eine Frage stellen, ich kann mit dieser schwätzen, dass um das geht.
Literaturveranstaltungen sind in Zürich am Boomen. Das merken Veranstalter wie das Literaturhaus oder eben das Kaufleuten, die in den letzten Jahren immer mehr Lesungen ins Programm genommen haben. Beliebt bei den Leuten sind vor allem Schweizer Autoren. Zum Beispiel auch der Peter Stamm. Auch er hat diese Woche sein neues Buch «Nacht ist der Tag» vorgestellt. Im Zunfthaus zu Schmiede, in der Zürcher Altstadt, vor über 200 Zuschauern, organisiert vom Literaturhaus.
Lieber Peter Stamm, es ist uns eine sehr große Freude, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen.
Der Peter Stamm geniesst den Auftritt im vollen Saal. Er hat noch gut in Erinnerung, wie das früher ganz anders war, wie er am Anfang von seiner Karriere auch schon mal für nur zwei Leute lesen musste. Heute hat sich alles geändert. Der Peter Stamm ist ein Star in der Literaturszene und er ist monatelang auf Lesetournee. 40 Termine hat er noch bis Ende Jahr. Er tritt in Buchhandlungen auf, in Gemeindesälen, in der Schweiz, Deutschland und Frankreich.
Ich glaube, es hilft langfristig, Leser zu binden. Ich glaube, wenn man mal einen Autor gesehen hat auf der Bühne, ist man dann wie anders verbunden, als wenn man nur den Namen im Buch liest. Also, meine Verlegerin früher hat immer gesagt, die Tatsache, dass der Grass und der Walser so berühmt sind, hat damit zu tun, dass sie einfach in jedes Kaff sind gelesen. Und ich glaube, es hilft. Aber nicht jetzt gerade, an der Lesung verkauft man häufig nicht mehr als 10, 15 Bücher, aber es ist einfach, man baut sich so eine Gemeinde auf von Leuten, die einen kennen.
Auch er bestätigt, dass heute ein grosser Teil von seinem Einkommen vom Honorar für seine Lesungen kommt. Und das sei auch gar nicht schlimm, er hat gerne Lesungen. Und noch mehr, er schreibe, um vorlesen zu können.
Wenn ich im Schreiben bin, lese ich es immer wieder laut vorlesen, damit ich es immer noch höre, wie es tönt. Es geht um Rhythmus, es geht um Klänge. Es ist eben nicht einfach nur Papier, es ist halt Sprache.
Und das kommt an, wenn man die Reaktionen der Leserinnen und Leser sieht. Die Literatursaison hat erst gerade angefangen. In den nächsten Wochen bringen noch weitere Zürcher Autoren neue Bücher auf den Markt. Zum Beispiel Zoe Jenny oder der Urs Wittmer.
Auftakt im Zürcher Bücherherbst, das war der Beitrag von Daniel Fritsche.
Das Magazin von Regional Diagonal ist beim Karl und bei der Anna zu Basel. Der Karl ist ein Linker, ein Gewerkschafter, Altständerat und ist 92. Anna ist seine Pflegerin, sie kommt aus Polen. Der Karl zahlt der Anna 900 Euro Lohn und für den ist sie 24 Stunden für ihn da. Und beiden scheint wohl dabei. Zivis zum Dienst in die Schule, sagt der Bundesrat die Woche, und der Kanton Bern hat schon eine Idee, wie man die Zivildienstleistenden dort einsetzen könnte. Köbeln lehren, Pausenaufsicht, Aufgabenhilfe. Die Lehrer die finden das noch gut. Nur wenn junge Richter reden, das geht gar nicht. Der Direktor der Brisago-Insel wird der Botanische Garten neu bis im Dezember offen haben. Nur fährt das letzte Kursschiff Mitte Oktober. Was macht man da? Ihr hört es morgen Mittag im Magazin von Regional Diagonal auf SRF 1.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen, 4 vor 6. Wir sind beim Wetterbericht von SRF Meteo mit Sabine Palmer.
Der heutige Abend bleibt sonnig und warm. In der Nacht könnte es ein paar Regentropfen geben, vor allem im Zürcher Unterland und in der Region Schaffhausen. Es bleibt in der Nacht mild bei Tiefstwert um die 15 Grad. Morgen Morgen sind dann auch mal ein paar dickere Wolken unterwegs, die machen aber gleich mal den Sonnenplatz. Auf der Oben gibt es dann wieder ein paar grössere Quellwolken, die aber nur ganz lokal ein bisschen Regen bringen. Morgen ist es immer noch warm, sogar ein bisschen tüppig mit 26 Grad Zürich, Winterthur und Schaffhausen. 25 Grad wird es Adliswil und Zwetzikon und auf Mütliberg hat es morgen Nachmittag 20 Grad. Am Sonntag ist es teils sonnig, teils bewölkt und etwa die nass. Die Temperaturen kommen auf etwa 24 Grad. Am Abend fängt es dann verbreitet an regnen.
Und vor dem Echo der Zeit um 6 Uhr nochmal einen kurzen Blick auf die wichtigsten regionalen Meldungen von heute. Der Zürcher Justizdirektor Martin Graf hat die Notbremse gezogen. Für jugendliche Straftäter wie den 17-Jährigen, der als Carlos Schlagzeilen gemacht hat, gibt es keine Luxusbehandlungen mehr. Massnahmen sollen auch nicht mehr so viel kosten. Der Martin Graf hat den Fall Carlos bedauert, hat aber betont, dass es ein Einzelfall sei. Der sogenannte Hasch-Jesus von Wila muss wegen schwerer Körperverletzung für 9,5 Jahre ins Gefängnis, aber er wird nicht verwahrt. Das ist das Urteil vom Winterthurer Bezirksgericht gegen den 47-jährigen Mann, der während Jahren seine beiden kleinen Töchter brutal geschlagen und terrorisiert hat. Und das ist es gewesen. Verantwortlich Peter Fritsche, am Mikrofon Margit Meier.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.